Unterwegs mit Jesus. Diesmal zu dem schweren Thema, die Lästerung des Heiligen Geistes. Heute werde ich einmal die Rolle des Petrus einnehmen. Und zwar aus einer Art Rückblende sprechen. Der Petrus ist jetzt schon ein gestandener Mann. Er führt eine Gemeinde, die größer und größer wird. Sie haben in Jerusalem schon, auch in der Gemeinde, die ersten Notzeiten erlebt. Er hat die Begegnung mit dem Paulus hinter sich. Und er schaut einfach mal zurück und erinnert sich an Ereignisse, die er mit Jesus erlebt hat und die auch in der ersten Gemeinde erlebt wurden. Doch zuvor lese ich den Bibeltext. Er steht in Matthäus 12, die Verse 22 bis 37. Dann wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, blind und stumm. Und Jesus heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Da Jesus aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben? Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Deswegen sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wenn aber jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Entweder macht den Baum gut, dann ist seine Frucht gut. Oder macht den Baum faul, dann ist seine Frucht faul. Denn an der Frucht wird der Baum erkannt. Otternbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus gutem Schatz Gutes hervor. Und der böse Mensch bringt aus bösem Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Denn aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Bis hierhin. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Petrus. Ja, mit der typisch latinisierten Nachsilbe us. Ohne diesen klingt es wie Peter. Aber ihr könnt mich auch Kephas nennen. Das heißt Stein oder ein bisschen größer gedacht Fels. Genauso wie Petrus. Aber eigentlich heiße ich Simon. Und Simon, das heißt, er hat gehört. Und das hat bestimmt irgendwann mal eine Mama gerufen, als sie ihr Kind bekommen hatte. Und sie war happy und glücklich und hat gesagt, er hat gehört. Mein Name kommt von Shimon oder auch Shimeon oder Simeon. Das ist einer der Stammväter Israels. Ja, er hat es in sich gehabt. Er war nicht immer gut, aber so ist es im menschlichen Leben. Was ist schon gut, was wir tun? Und dennoch ist es gut, sich an Menschen zu erinnern. Wisst ihr, ich komme aus Bethsaida. Bethsaida ist eine Stadt nordöstlich am See Genezareth. Ein Fischerdörfchen, eigentlich ganz gemütlich. Schön, wenn man früh morgens auf den See hinaussehen kann, seine Netze flicken, den Fischgeruch wahrnehmen. Und wenn man Hunger hat, geht's raus auf den See und dann wird gefischt. Ja, ich bin Fischer von Beruf. Zusammen mit meinem Bruder. Der heißt Andreas. Wenn ihr von mir lest in den Evangelien, dann ist ja meistens von mir die Rede und weniger von Andreas. Er war ruhiger. Ja, ich gebe es zu, ich bin ungestüm. Ich bin vorschnell. Ich mache vieles falsch und gehe in mich und überlege, was das Leben zu sagen hat. Aber ich liebe das Leben. Es ist schön. Ich bin auch verheiratet. Jesus hatte einmal meine Schwiegermutter geheilt. Daran kann ich mich gut erinnern. Da war was los. Und gleich anschließend kamen alle möglichen Kranken zu Jesus und wollten auch geheilt werden. Und Jesus hat ein Herz für sie gehabt. Er ist ihnen entgegengekommen. Und also mich hat es nicht gewundert, sie wurden geheilt. Ich habe viel erlebt mit Jesus. Und ich kenne diesen Text, den wir gerade gelesen haben aus den Evangelien, sehr gut. Und ich habe mir oft Gedanken gemacht über das, was im Leben falsch gehen kann, was daneben gehen kann. Wie man das wieder richten kann. Und da gibt es zum einen Schuld und zum anderen Sünde. Schuld gehört zum Leben. Schuld ist an sich nichts Schlechtes. Schuld ist, wenn Menschen sich gegenüberstehen, dann schuldet der eine dem anderen und er versucht einen Ausgleich, diese Schuld auszugleichen. Es ist gut, wenn das Schuldkonto sich die Waage hält. Dann ist es okay. Es gibt ja auch eine Schuld, die man niemals abtragen kann. Kennt ihr diese? Das ist die Schuld der Liebe. Und es ist gut, dass wir diese Schuld tragen. Das ist nicht schlimm. Schwierig wird es nur, wenn diese Schuld aus dem Gleichgewicht gerät. Dass man dem anderen etwas schuldet, was man nicht zurückzahlen kann. Dann bleibt etwas, was einen voneinander trennt und entfernt. Und diese Trennung und Entfernung heißt Sünde. Und Sünde ist etwas, was sehr belastet. Weil Menschen sich trennen, obwohl sie zusammenbleiben wollen. Weil Menschen auseinandergehen, obwohl sie doch füreinander geschaffen sind. Wer will das beherrschen? Wer will darüber klarkommen? Das ist ja das Komische an der Sünde, dass sie das förmlich an mir selber etwas anhaftet, was ich nicht abkriege, was dazu führt, dass ich mich trenne. Irgendetwas klebt an mir, dass ich mit dem anderen keine Gemeinschaft pflegen kann. Das ist das Wesen der Sünde. Wie bekomme ich es los? Ihr kennt den Begriff der Vergebung. Ja, im Griechischen heißt er aphetesetai oder aphiemi. Das heißt einfach loslassen. Wegschicken. Ja, Vergebung ist gar nicht so theoretisch. Man schickt das, was einen anhaftet, weg. Man lässt es los. Man verlässt es. Oder erlässt es. Das, was mir anhaftet, was mich von dem anderen trennt, muss weg von mir. Das ist Vergebung. Und wisst ihr, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Loslassen ein ganz natürlicher Prozess ist. Er geschieht im Leben von jedem Menschen. Das ist nichts, was unnatürlich wäre. Es ist ja genauso diese Trennung, die man erlebt, wenn Menschen sich entzweien. Das ist ja auch was Natürliches. Das passiert überall. Und wenn Menschen auseinandergehen, dann sind sie erstmal so zornig und voll Bitternis und was weiß ich habe doch recht und alles das. Wenn man auseinander ist, dann merkt man, ich bin so allein. Ich brauche den anderen. Und dann vergeht eine Zeit und der Zorn verraucht und die Bitternis wird milder und die Sehnsucht wird größer. Und so führt sie ganz langsam wieder einander zu. Aber diesmal vorsichtiger, weil man kennt noch die Verletzungen, die man erlitten hat. Man lotet aus, wie viel Nähe man ertragen kann. Und so fällt das Anhaften der Sünde von mir ab. Meine Sünde erlässt sich langsam. Das geht mit den kleinen täglichen Sünden ganz gut. Ja, ich erzähle euch zum Schluss noch eine Sache. Da hat es auch mit einer ziemlich großen Sünde geklappt. Aber dazu später. Jesus hat erzählt von dem Heiligen Geist. Das ist unglaublich, ja, dass es schlimmer ist, den Heiligen Geist zu lästern, als Jesus selber zu lästern. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie kommt das? Ich meine, den Heiligen Geist zu lästern, ist damit gemeint, Heiliger Geist, ich lästere dich? Eher nicht. Nein, das wäre zu oberflächlich, das geht tiefer. Jesus zu lästern, da sagt er, dass diese Anhaftung kann weggehen. Das wird vergeben, das ist okay. Und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wenn Menschen eine Gegnerschaft aufbauen, dann ist dahinter eine verborgene Sympathie. Dann will ich mehr von diesem Menschen. Wenn dieser Fokus auf einen Menschen ist und ich hasse ihn, dann ist Ursprung dieses Hasses immer auch ein Stück Liebe. Sonst würde ich nicht hassen können. Sonst wäre es mir egal, sonst wäre es mir gleichgültig. Und ich fordere diesen Menschen heraus, zeige dich, gib dein Bestes, bekämpfe mich, besiege mich. Und ich glaube, deswegen sagt Jesus, wer den Menschensohn lästern wird, dem wird vergeben werden. Weil dahinter steht mehr. Dahinter steht die große Frage, wer bist du? Bist du stärker als ich? Kann ich mich mit dir messen? Und der geheime Wunsch, besiege mich. Ich möchte dem Starken dienen. Aber dem Heiligen Geist zu lästern? Was ist der Heilige Geist? Helft mir, liebe Geschwister am Herrn, helft mir. Woran erkennt ihr den Heiligen Geist?
Mir fällt gerade ein, also es gibt Gruppengemeinschaften, die sagen, der Heilige Geist, den hast du nur, wenn du im Sprachengebet, also Sprachen sprechen kannst. Mm-hmm.
Ja, da gibt es Menschen, die erleben den Heiligen Geist so, dass über sie eine Kraft kommt, die sogar ihr Sprachzentrum in Besitz nimmt und dass sie Dinge aussprechen, die man sonst nicht aussprechen würde. Okay. Und der Rest hat den Heiligen Geist nicht? Was meint ihr? Doch. Woran erkennen wir den Heiligen Geist?
Er ist sehr leise.
Er ist leise? Das hat Jesus gesagt, ja?
Weiß ich nicht.
Na? Du hörst den Wind wohl, du weißt.
Hm?
Woran erkennen wir den Heiligen Geist?
Ja, man schändet sich, man kriegt Heiliger Geist, neu geboren wird von Heiliger Geist.
Ah, also es gibt eine Kraft, die Menschen ändern lässt. In welche Richtung ändert er sich?
Ja, in Richtung das von Gott in gute Richtung.
In guter Richtung, ja, also zu Gott. Und wahrscheinlich auch dem Nächsten hin, oder? Ja? Ah, es ist eine Kraft, der Heilige Geist, der uns verändern kann. Wisst ihr, was ich denke? Dass alles stimmt und noch viel mehr. Noch viel mehr. Ich meine, dass es der Heilige Geist ist, der das Leben ins Leben ruft. Dass es der Heilige Geist ist, der Gesundheit schenkt. Und logischerweise auch Gesundung schenkt. Wer von euch ist gesund? Ihr habt den Heiligen Geist? Wie würdet ihr sonst gesund sein können? Geht das zu weit?
Na, in dem Sinne sind wir ja gesund, wenn wir Christus erkannt haben oder so, ja? Oder wir erkannt sind so. Also sind wir gesund, auch wenn wir jetzt angeschlagen sind, so körperlich vielleicht auch
okay.
Mal krank sind.
Ja, in dem Sinne, also man ist immer mal krank, ganz klar. Es gibt ja so Zeiten.
Christus begleitet uns zu Gott hin. Christus hat dir gesagt, ich muss gehen, aber ich schicke euch den Tröster, den Heiligen Geist.
Der ist einfach da, genau. Der ist einfach da. Er ist ganz nah dran. Er durchdringt uns förmlich. Wie so ein Schwamm, das mit ins Wasser getaucht wird. So, dann tropft es. Wer von euch hat Lebensfreude? Schwierige Fragen, ja. Ich glaube, dass auch Lebensfreude eine Frucht des Heiligen Geistes ist. Kann man sich des Lebens freuen, wenn der andere Mensch neben dir leidet? Schadenfreude gibt es ja, aber...
Wie bitte? Freuden kann man sich immer, es muss ja nicht Schadenfreude sein.
Ja, die wollen wir mal ausklammern, aber es ist schwer. Ich glaube, Lebensfreude kann sich nur dann entfalten, wenn sich alle Menschen des Lebens freuen. Ansonsten leidet man mit. Und das ist in einer Welt, wo Menschen andere ausbeuten, ganz schwierig. Wenn wir wissen, dass irgendwo auf der Welt wegen uns Leid ist und Menschen sich nicht des Lebens freuen können, dann ist hier Sünde. Und manche Sünden kriegt man einfach nicht weg von sich. Ich bin ja ein Liebhaber der Mosebücher. Ich liebe das Gesetz. Als Jude natürlich, logisch. Weil dieses Gesetz ist eine Grundbedingung dafür, dass Menschen so einigermaßen in Frieden miteinander leben können. Und wenn ein Volk, also Menschen, mehrere Menschen, manchmal Haufen Menschen, ein größerer Haufen Menschen, ein Volk, wenn ein Volk wirklich leben kann und sein Leben erweitern kann, vervielfältigen kann, dann braucht es eine Richtschnur. Und wer das beste Gesetz auf dieser Welt hat, der wird diese Welt in Frieden und Gerechtigkeit beherrschen. Weil das ist die Bedingung für ein gelingendes und sich erweiterndes Leben. Ein gutes Gesetz. Gute Richtschnur. Und das hat ja Gott selber gesagt, als er dieses Gesetz gegeben hat. Ihr habt zwei Varianten. Entweder ihr hört die Worte, die in diesem Gesetz stehen, dann wird euch Gutes geschehen. Dann werdet ihr gesund bleiben, ihr werdet geheilt werden, ihr werdet lange leben, ihr werdet das Land, das euch Gott, der Herr, versprochen hat, in Besitz nehmen und ihr werdet gesegnet sein. Wenn ihr dieses Gesetz aber nicht beachtet, dann werdet ihr den Fluch spüren. Und das ist etwas, was ja gerade in dieser Zeit völlig im Umbruch ist. Ja, natürlich. Wisst ihr, daran erkennt man den Heiligen Geist, dass er einen in die Wahrheit führt. Und Wahrheit ist das, wenn ein Mensch in der Lage ist, sich stets und ständig dem Leben nach auszustrecken, dem Leben zu folgen. Stellt euch vor, da ist eine Sonnenblume. Und diese Sonnenblume, die sieht schon aus wie eine Sonne, ist aber nicht die Sonne, sondern die Sonne scheint. Sie scheint die Sonnenblume an. Und was macht die Sonnenblume? Am Morgen, voller Erwartung, dass die Sonne aufgeht, dreht ihr Köpfchen zur Sonne hin. Und sie folgt der Sonne, bis sie untergeht. Ich glaube, da wirkt der Heilige Geist. Er zeigt uns hierdurch, was das Leben ist, was der Heilige Geist ist. Es heißt, sich bewegen können, dem Leben entgegen. Aufmerksam sein. Nicht immer in dieselbe Richtung gucken, sondern seinen Blick, seinen Horizont erweitern. Dinge versuchen wahrzunehmen, die man vielleicht nicht gewohnt ist, dass man sie wahrnimmt. Und dann kommt es vor, wenn eine Sonnenblume älter wird, dass sie den Stängel natürlich kräftigt. Und eine Sonnenblume kann groß werden. Und die muss auch einige Stürme aushalten. Habe ich letztens erlebt. Bei uns in Bethsaida, da hinter dem Hof, da ist ein kleiner Garten und da hat meine Frau Sonnenblumen angesät. Und es ist hochspannend, die zu beobachten. Und dann, als sie älter geworden sind, dann sind sie quasi verstockt. Kennt ihr das? Wenn ein beweglicher Stängel sich so langsam verstockt, kann er sich nicht mehr bewegen. Bloß nach oben, das Köpfchen dreht sich ein bisschen. Und dann bleibt sie still stehen. Und dann ist auch der Tod der Sonnenblume nicht mehr fern. Ja, deswegen ist es wichtig, dass wir unsere Herzen nicht verstocken. Es ist genauso, wie das Wort sagt. Man wird innerlich starr, wie ein Stock. Man kann vielleicht noch dazu gebraucht werden, dass andere sich auf einen abstützen. Aber wirklich Leben trägt man nicht mehr. Wie geht es euch? Kennt ihr sowas? So eine Verstockung, so ein innerliches Starrsein? Wenn man der Wahrheit des Lebens nicht mehr folgen kann, wie man es folgen müsste, irgendwann ist dann das Leben zu Ende und man kann es nicht mehr aufnehmen. Man kann es nicht mehr wahrnehmen. Und wenn sich das Köpfchen vielleicht oben noch ein bisschen bewegt, aber es ist nicht wirklich schön. Ich glaube, in der Geschichte, die wir erlebt haben, geht es um so einen Verstockungsprozess. Was haben denn die Pharisäer gesagt? Natürlich haben sie Jesus gelästert. Da sagt er, das ist nicht schlimm. Daran erkenne ich nur, dass ihr mich liebt. Dass ihr gegen mich kämpft. Aber was schlimm ist, was wirklich schlimm ist für euch, dass ihr diese Heilungstat als Werk von Dämonen ausgebt, dass ihr damit euch selbst vergiftet. Denn wenn ich in meinem Inneren, in meiner inneren Lebenslogik das Gute als schlecht bezeichne, dann wird das Schlechte gut. Wenn ich Heilung als böse bezeichne, wie will ich denn jemals gesund werden, wo doch mein Inneres nach Gutem strebt? Ich verwirre und verknäule mich. Und leider kommt man aus solchem Knäuel kaum noch raus. Es ist, als wenn man gefangen wäre. Wenn man nicht mehr zum Leben durchdringen kann, weil man in seinem Leben ein Fundament gelegt hat, welches durch und durch falsch ist. Wisst ihr, und ich kenne leider viele Menschen, die so innerlich verstockt sind, dass sie der Wahrheit nicht folgen können. Es ist jammer, jammer schade. Und als Jesus dies gesagt hat, ich glaube, er wusste schon, dass es einfach auch Menschen gibt, da ist Hoffnung verloren. Da ist wenig Hoffnung auf Besserung. Und deswegen warnt er so davor, den Heiligen Geist in sich zu lästern. Du musst Jesus nicht mögen. Du kannst ihn hassen, das ist kein Problem. Du kannst ihn hinterfragen, kein Problem. Du kannst ihn schmähen, du kannst ihn beleidigen vor den Blenden, kein Problem. Aber tue das nicht mit dieser Gewissensstimme in dir. Tu es nicht. Es ist tödlich. Behalte deine Fähigkeit, diese innere Stimme des Heiligen Geistes zu hören. Schimpfe nicht eine Wahrheit mit Lüge. Und bezeichne nicht Lüge als Wahrheit, weil das tötet dich. Es ist so, als wenn man den Ast absägen würde, auf dem man sitzt. Tu es nicht. Es tut weh. Ich selber habe eine Situation erlebt, die ist nicht schön. Ich erinnere mich daran ungern, aber sie gehört zu meinem Leben. Jesus selber hatte mich noch gewarnt. Aber ich habe gesagt, Jesus, ich stehe immer zu dir. Ich gehe immer mit dir, egal was kommt. Ich verlasse dich nicht. Und dann kam es. Ich hatte Todesangst. Jesus wurde ausgeliefert, gefangen genommen. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wenn sich Menschen gegen einen wenden und wenn man selbst bedroht ist davon. Und Jesus war bedroht. Er fürchtete um sein Leben. Und er war wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er hat sich nicht mal gewehrt. Und als die Leute kamen, da war ich es gewesen, der ein Schwert gezogen hat. Und dann habe ich dem Knecht ein Ohr abgehauen. Und Jesus sagt, stecke das Schwert in die Scheide. Ich habe es nicht begriffen. Warum will denn der, der Leben predigt, nicht am Leben bleiben? Warum will er sein Leben nicht weiter entfalten? Warum? Und dann haben sie ihn abgeführt, in den Hof gebracht. Ich wollte unbedingt wissen, ob es noch eine Chance gab, ihn zu befreien. Ich habe mich rangeschlichen. Und dann wurde ich erkannt als Jünger. Bist du nicht der, der zu Jesus gehört? Nein, ich nicht, nein. Dreimal haben sie gefragt. Ich habe es abgestritten. Und dann krähte der Hahn. So, wie es Jesus vorausgesehen hat. Wisst ihr, wie man sich da fühlt? Als wäre der Körper von oben bis unten mit Sünde angeklebt. Als wenn etwas trennt, was nie mehr zusammengehen kann. Ich hatte es ganz am Anfang einmal gespürt, längst nicht so doll. Da waren wir fischen gewesen und wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Und da wir ja auch hungergesteuert sind, waren wir etwas enttäuscht. Und dann steht der Meister da, ich kannte ihn noch nicht, und sagt, fahrt mal da raus und geht mal auf die Seite fischen. Ich sage, ja. Als wenn er der bessere Fischer wäre. Hier sind die Profis. Was sagt Jesus? Geht raus, fischt. Aber ich wusste schon, dass dieser Mensch, der vor mir stand, schon einen besonderen Ruf hatte. Und ich dachte mir, okay, er sagt es nicht ohne Grund. Ist zwar entgegen der Logik, ich mach's. Und sind wir raus, haben unsere Netze ausgeworfen. Und ihr glaubt es nicht, ein Riesenfischzug. Davon konnten wir die Familie Monate ernähren. Wisst ihr, wie mir zumute war? Ich bin raus. Bin vor Jesus auf die Knie gegangen und habe gesagt, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann hat er gesagt, Simon, komm mit mir. Ab jetzt sollst du Menschen fischen. Ich dachte, ich höre nicht recht. Der meint mich? Wo ich doch nur Unsinn im Nischel habe. Wie kann der mich gebrauchen? So fing die Geschichte an. wie ein Traum. Und als wenn es ein Déjà-vu wäre, Jesus wurde gekreuzigt und er starb qualvoll am Kreuz. Und ich habe gelitten um meinen Meister, aber auch gelitten, weil ich ihn verleugnet hatte. Und es scheinbar keine Chance gab, das wieder gut zu machen. Ich hatte echt Scheiße gebaut. Und dann kam das Gerücht auf, dass Jesus auferstanden sei. Und das war noch schwieriger zu begreifen. Wie kann das gehen? Das kennt man nicht. Das ist doch eigentlich nicht wahr. Wie soll ich das begreifen? Und jedenfalls sind wir wieder fischen. Und wir haben nichts gefangen. Und da steht ein Mensch am Ufer. Ich kannte ihn nicht. Und er spricht zu uns: Fahrt mal raus und fischt mal auf der Seite. Okay, immer diese Menschen, die mir sagen müssen, wo ich fischen muss. Aber na gut, ich habe ja schon einmal gute Erfahrungen gemacht, mache ich das zweite Mal auch noch. Ich war sowieso irgendwo fertig und okay, wir fuhren raus. Wir warfen das Netz aus. Und ihr werdet jetzt kaum glauben, das Netz war voll, es war rammelvoll. Ich gucke mich an. Ich sehe Johannes. Johannes war der Lieblingsjünger von Jesus. Oh, die hatten einen guten Draht zueinander. Johannes hat nicht so eine Mist gebaut wie ich. Hat irgendwie besseres Händchen, ich weiß nicht. Der guckt mich an und sagt: Es ist der Herr. Wie jetzt? Der Herr? Jesus am Ufer? Wisst ihr? Zwischen uns lag ein tiefer Graben der Sünde. Ich war weit weg getrennt. Aber in diesem Augenblick, die Sehnsucht nach diesem Herrn, nach meinem Meister, nach Jesus, war unstillbar. Die war riesig. Und alles in mir zog zu Jesus. Und ich konnte nicht anders, ich musste einfach ins Wasser springen. Rein ins Wasser, ans Ufer schwimmen. So schnell wie es geht zu diesem. Zu Jesus. Mit einem Mal war es, als wenn diese ganze Sünde von mir abfallen würde. Ich wollte nur noch Jesus sehen. Und dann kommt er zu mir und sagt zu mir: Na Simon, hast ganz schön Mist gebaut, aber ich vergebe dir. Nee, das sagt er nicht. Er sagt gar nichts dazu. Nichts. Er guckt mich an und fragt mich: Simon, Sohn des Jona, liebst du mich? Er hat es gesehen. Mein ganzes Herz hat geglüht. Ich war heiß. Ich war so glücklich, wieder diesen Geist von Jesus zu spüren. Auch wenn der Mensch mir gegenüber vielleicht nicht so aussah, weil ich hätte ihn sonst früher erkannt. Aber es war Jesus im Geist, auf alle Fälle. Und ich sage: Natürlich liebe ich dich. Weide meine Schafe. Was? Ich bekomme einen Auftrag? Ich, der gerade so grandios gescheitert ist? Ich soll Fürsorge haben für die Menschen? Und das Gleiche ging noch zweimal so. Und ich wurde sehr traurig. Ich dachte, zweifelt er jetzt daran, dass ich ihn liebe? Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Führe meine Schafe. Und wisst ihr, das ist Vergebung. Das war noch nicht mal ausgesprochen. Das war einfach nur, man hat sich in Liebe begegnet. Man hat gespürt, dass Altes ausgeräumt ist. Dass es abgefallen ist. Diese Sünde, die so anhaftet, so wie Kaugummi, die ist weg gewesen. Und könnt ihr euch vorstellen, dass für den Rest meines Lebens ich nichts lieber tat, als diesem Jesus zu dienen und seine Schafe zu führen? Uns selbst, mich selbst umzuwandeln in sein Bild? Und als Jude bin ich auch dem Gesetz verpflichtet. Aber der Heilige Geist in mir, der lenkt auch meinen Blick manchmal zu Menschen hin, die ich verabscheue. Und Juden haben eigentlich ein schwieriges Bild von Heiden, von Menschen, die nicht jüdisch sind. Wir wissen, dass wir Abstand zu wahren haben, dass wir ihnen nicht uns nähern dürfen und dass sie unrein sind und dass sie uns selbst schmutzig machen. Deswegen hüten wir uns vor den anderen. Und dann kriege ich doch so eine Vision. Da kommt so ein Tuch herunter mit Dingen drauf, die ich niemals essen würde, die vom Gesetz her verboten sind. Unrein. Und ich sehe das und denke, bäh, alles in mir so, boah, eine einzige Gänsehaut. Und dann spricht eine Stimme, nimm und iss. Wisst ihr, das ist Heiliger Geist. Der lässt dann über Grenzen springen, wenn es dem Leben dient. Und Gott liebt es, wenn Menschen auch außerhalb des berufenen Kreises zu ihm finden, von ihm Hoffnung und Heilung erfahren. Und unmittelbar nach dieser Vision kommt so ein Heide. Abstand. Unrein. Und er bittet mich, dass ich mit ihm komme. Ja, was denkt ihr, was ich gemacht habe? Oh, das war eine große Überwindung. Aber ich habe dieser Stimme gehorcht. Und wisst ihr, was daraus geworden ist? Eine Bewegung, die durch nichts aufzuhalten ist. Eine Bewegung, die Menschen auf diesem Globus zueinander führen wird. Eine Bewegung, die Leben in Freude für Menschen bereit hat, die leiden und die unterdrückt sind. Und ich glaube, liebe Geschwister im Herrn, das ist unsere Herausforderung, dass wir uns bewegen lassen durch den Heiligen Geist, dass wir uns inspirieren lassen, auch manchmal Dinge zu tun, die wir vielleicht nicht gewohnt sind zu tun. Dass wir ein liebevolles und leidendes Herz für den Nächsten haben, der neben uns wohnt, und auch für den, der darüber hinaus auf dieser Erde lebt. Dass wir sensibel sind zu hören, was der Geist Gottes durch uns bewegen möchte. Und dann wird sich Reich Gottes auf dieser Welt ausbreiten. Und wenn es soweit ist, wird der Messias wiederkommen in großer Herrlichkeit. Wir werden mit ihm feiern. In Verbindung.